Seelenfutter Folge 204 von Zuckertütenträumen und süßen Oboen. Gedichte von Harald Albrecht und Charles Baudelaire.
Wie duftet die auf Bibel kalibrierte Sprache? Sie werden lachen nach Brecht.
Hallo und herzlich willkommen. Wahrscheinlich grinst jetzt die eine oder der andere schon, wenn er das gehört hat. Es freut uns sehr, dass ihr dabei seid. Was mag sich hinter diesen beiden Versen oder Zeilen verbergen? Friedemann wird uns gleich mehr erzählen dazu. Friedemann Magor, Pastor aus Husum, ist mein Podcast-Kollege und lieber Freund, mit dem ich dieses Projekt jetzt schon seit über 3 Jahren mache. Unglaublich. Mein Name ist Susanne Gasowski. Ich bin Autorin aus Hamburg und Nordfriesland. Wir stellen uns hier Gedichte vor gegenseitig, stellen Bibelverse dazu, lassen das Ganze klingen und finden immer wieder neue und spannende Nuancen. Wahrscheinlich auch bei dem ersten Text, den du uns vorstellst, Friedemann, oder?
Ja, da geh mal von aus. Und zwar nicht nur neue Nuancen, sondern auch neue Autoren.
Ja, in der
Denn
Tat.
Harald Albrecht haben wir hier noch nicht vorgestellt. Und heute ändert sich das. Und das finde ich total spannend. Harald Albrecht ist Verleger und Lyriker aus München. Er leitet gemeinsam mit seiner Frau den Afaya Verlag. Der ist 1986 gegründet worden in München und das ist ein ja wirklich spannender Verlag, der ein echtes Standbein im Bereich der Lyrik hat. Und auch Mitausrichter des Lyrikpreises München ist. Und in diesem Verlag ist Harald Albrecht tätig als Geschäftsführer. Und in diesem Verlag werden auch Gedichte von ihm veröffentlicht. Zuletzt der Band Wie duftet die auf Bibel kalibrierte Sprache? Also die eine oder andere sagt, habe ich schon mal gehört, nämlich hier vor 3 Minuten von mir. Diese Zeile ist aus dem Gedicht, das ich euch gleich vorstelle, und ist zugleich titelgebend für den Gedichtband 2020 gewesen. Davor 2018 das Mannequin will angezogen werden. Und 2016 Euphrat, Tigris und andere schwarze Locken. Das klingt irgendwie alles ganz, ganz cool, ne?
Ja.
Ich finde ja, also Titel von Lyrikbänden, das ist eigentlich ein eigenes Genre, ein eigenes Forschungsfeld. Und wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, müssen darüber viele Bücher geschrieben werden. Die Texte von Harald Albrecht tänzeln an der Grenze zwischen weltlicher Textur und spiritueller Schwingung. Ich habe in einem Beitrag über diesen jetzt aktuellsten Gedichtband gelesen. Wie geht es eigentlich in dieser Zeit über Religion zu reden, über ein Gefühl, das aus einer religiösen Erfahrung springt? Und das finde ich, gelingt unglaublich gut in diesen Texten. In diesem Band, ganz spannend, alle Gedichte in dreizeiligen Strophen verfasst. Zeilen laufen ineinander über, teilweise im Wort der Zeilenbruch. Das ist aufregend, das ist auch ein bisschen herausfordernd im Lesen, auch sprachlich. Also das ist jetzt nicht Augen zu entreimen und genießen, sondern das fordert dich schon. Das kann ich nicht anders sagen. Und dabei finde ich sehr faszinierend, auch in dem Gedicht, das ich euch mitgebracht habe, wie das Ernste und wie das Humoreske sich so ineinander verschlingen. Die Gedichte tragen zum Teil spirituell schwingende Titel, Mantis religiosa. Das ist eigentlich der lateinische Name für die Gottesanbeterin. Und auch da haben wir einerseits das Tier und zum anderen die Haltung, die innere Haltung. Es gibt Gedichte, die heißen Mea Sherim. Da wird das Erbe der jüdischen Tradition aufgegriffen. Richaka, eine Satzbezeichnung aus der Barockmusik, aus dem musikalischen Opfer. Daher kenne ich die Richakari. Und dieses Gedicht ist das dritte der Reihe Heimsuchung, also Heimsuchung 3. Mhm. Und ich lege einfach mal los, wir brauchen einen Moment Zeit dabei. Heimsuchung 3. Wie duftet die auf Bibel kalibrierte Sprache? Sie werden lachen nach Brecht und ihrem Ur und Grundschule, dem ursprünglichen Geruch des Erst an ihrem Klässler. Der sitzt samt seiner Fibel vom Zuckertütenbaum. Ein Zeigefingerleser uräischen Geräkels der Schrift nach Ahnung lichter Weite. Durchkreuzter Kreise, überschüssiger Vorsilbrigkeit, Nachahmung sanfter Hügel, beseelter Atmung, unterschwelliger Unergründlichkeit, wer wird einst wen beschwören? Nach der Fabel von Zuckertüte träumen? Ist vor der Fabel von Zuckertüten träumen? So das Gelübde der Betörten. Harald Albrecht.
Wow. Wow.
So.
Was für ein Text. Herrje. Herrje. Und ich sage, es ist wirklich gut, ihn vor sich zu haben. Es ist eine große Herausforderung wahrscheinlich, ihn nicht zu sehen. Du hast es wunderbar gemacht. Wunderbar gemacht, wirklich. Aber wir legen ihn vielleicht mal ein bisschen
Struktur. Ja. Wir tasten das mal so ab. Und zum Schluss lese ich das nochmal. Genau. Und beim zweiten Hören nach ein paar Betastungen geht es, glaube ich, dann schon viel besser.
Ja, lass uns doch direkt mal in den Anfang gehen. Also ich möchte gar nicht von Strophen sprechen eigentlich, sondern vom ersten Abschnitt, kann man das vielleicht so sagen? Wie duftet die auf Bibel kalibrierte Sprache? Sie werden lachen nach Brecht. Da war ich natürlich ganz happy, weil ich wusste, worauf er anspielt.
Genau.
Es gibt so ein wunderbares Brecht-Zitat, als er gefragt wird, was ist denn eigentlich Ihr Lieblingsbuch? Und er sagt, Sie werden lachen, die Bibel.
Genau. Sie werden lachen, die Bibel. Und deswegen ist diese Frage nach der auf Bibel kalibrierten Sprache so grandios beantwortet. Genau. Sehr konkret beantwortet. Sie werden lachen, die duftet nach Brecht.
Ja. Und dann
dieser Einstieg, Susanne, den finde ich so grandios. Ja. Also da bin ich schon das erste Mal niedergekniet, als ich es gelesen habe und wollte unbedingt mit dir über dieses Gedicht sprechen. Die auf Bibel kalibrierte Sprache. Was für ein Bild.
Absolut.
Was für ein Sprachbild.
Ja, und dann geht's und ja noch weiter.
Und dass das Ganze duftet. Wollen wir einmal kurz klären, kalibrieren. Das kennen einige von euch, die meisten von euch, vielleicht nicht alle. Ich musste immer mal mein Handy kalibrieren, als es darum ging, das so zu justieren.
Genau. Instrumente müssen wir manchmal kalibrieren.
Instrumente werden kalibriert, als geeicht oder ausgerichtet. Also eine Sprache, die ausgerichtet ist auf die Bibel, hat einen eigenen Duft. Das ist die These. Und die Frage ist, wonach duftet es? Und darum geht's jetzt im Folgenden. Nach Brecht und nach ihrem Ur.
So, und da bin ich dann schon, wow, ja, nach ihrem Ur, dem Ursprung, dem Ur,
genau,
der Urgewalt, dem.
Also für euch, das schreibt sich ohne H, das genau. Ur, und führt dann direkt in die Grundschule. Also das ist jetzt nicht ganz der Urzustand von deinem und meinem Sein, aber schon bewusstseinsmäßig nicht weit davon
aber
entfernt.
Aber sofort, also, sofort konkret, ja. Und wunderbar, wie ihr dann dieses Grundschulbild, also das geht ja dann noch weiter, dem ursprünglichen Geruch des Erst an ihrem Klässler. Also auch diejenigen, die das allererste Mal in diese Schule gehen und samt ihrer Zuckertütenbaumfibel auf ihrem Platz sitzen, die duften oder riechen, ja, sehr, sehr faszinierend, finde ich. Also dieses
absolut.
Neue.
Könntest du nicht auch sagen, wenn man dir die Augen verbindet und man führt dich in eine Schule, du weißt sofort, das ist Schule. Schule.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja.
Hat ein, also ich würde jetzt nicht sagen Duft, das ist eher ein Geruch.
Ja, es ist genau, deswegen spricht er vom Geruch. Und das erst an dem Klässler, ja, genau, das erst an dem Klässler hat so einen ganz besonderen Geruch. Ja, weil die sind noch so ein bisschen, die sind noch nicht ganz in der Schule angekommen. Die riechen
genau,
noch ein bisschen nach
so
Hause. Die riecht noch neu. Genau, die riecht noch neu, wie so ein neues. Ich mag ja auch ganz gerne so neue Hefte riechen und so. Ja,
ja.
Also das,
ja,
genau,
ja,
die haben
ja
auch so einen ganz besonderen Geruch.
So, und so auch diese Erstklässler und Erstklässlerin, die da so ankommt, der sitzt samt seiner Fibel vom Zuckertütenbaum. Also da ist diese Einschulung.
Genau, die Schultüte.
Die Einschulungsbilder sind da mit der Zuckertüte und aus dem Zuckertütenbaum ist eine Fibel gemacht. Und dann dritte, ich bleibe jetzt bei Strophe. Also ich fand das schon faszinierend. Ich bin drauf gestoßen worden, aber tatsächlich alle Gedichte dieses Gedichtbands sind in so einem drei Zeilen Strophenrhythmus geschrieben. Ansonsten, das ist auch so ungefähr das Einzige, was ich hier an formaler Systematik sehe. Ansonsten, die Zeilen sind lang und kurz und wie gesagt, sie gehen ineinander über. Die Worte, Leute, wenn ihr das hier sehen würdet, Worte sind ohne Bindestrich gebrochen über Zeilenränder. Ja. Das ist wirklich ein Fließen, ne? Es ist ein ziemlich konturloser Gedankenfluss, Wortfluss, der so sich ergießt, so wie Wasser naturgesetzlich den Berg runterläuft,
deswegen,
und nicht rauf.
So ist es. Deswegen sind die Strophen für mich fast eher so ein Atemholen, so ein bisschen, ja. Obwohl sie so ineinander übergehen, ist es so ein bisschen wie so ein und dann geht's weiter. Also es ist
das stimmt. Und öfter mal wird dann ein neues Bild aufgemacht. Und Atem holen. Ja, es ist, glaube ich, in anderen Gedichten mit Strophen auch nicht anders.
Nein, das nicht. Aber hier ist es eben, weil es so ineinander übergeht. Manchmal will man dann schon fast weiterlesen und dann muss man aber den Sinn finden. Das ist schon, also es ergießt, ich sag mal so, es ergibt sich oder es schließt sich nicht so fort, ja. Also es gibt so an einer Stelle noch, da kommen wir gleich dazu, die Vorsilbigkeit oder Silbrigkeit, das ist ja auch nicht so, da muss man auch erstmal zweimal hinschauen.
Also mindestens zweimal hinschauen, auch noch ein bisschen mehr. Und zum Teil ist es sozusagen aus der Kurve geflogen. Also da fliegen die Worte raus. Also sie wollen auch nicht mehr exakt verstanden werden. Da sind wir jetzt im dritten Abschnitt. Ein Zeigefingerleser. Also dieses Wort, da bin ich wahrscheinlich jetzt schon das dritte Mal oder mindestens das zweite Mal niedergekniet, weil ich das so mag.
Ja, mag ich auch.
Ein Zeigefingerleser. Also wir haben da diesen Erstklässler vor uns, der noch so neu riecht und der jetzt anfängt, Buchstaben und vielleicht irgendwann Worte zu lesen, und zwar mit Hilfe des Zeigefingers.
Genau.
Weil sonst ist es echt unübersichtlich in dieser Welt.
Absolut.
Der Zeigefingerleser. Uräischen Geräkels der Schrift.
Wunderschön.
So, da, also das sind dieses Geräkel. Ich weiß nicht, ob ich das vorher schon mal so gelesen habe, aber ich kann mir ja unter Räkeln was vorstellen. Und also sich winden und so dahin gießen, das ist nicht sehr ordentlich, dieses Schriftbild, und braucht, oder es ist nicht sehr zugänglich.
Es ist nicht zugänglich, genau. Und das finde ich so schön. Ich finde, man blickt mit dem Erstklässler auf Sprache, auf Worte, auf Buchstaben und ahnt mit diesen Sätzen, die Harald Albrecht da formt, nochmal selber, was für eine Anstrengung das ist, ja. Und was sich
so
da einem für eine Welt offenbart und wie schwierig das ist, das alles nachzuahmen und bemerkt. Also wirklich.
Wenn ihr euch eben beim Lesen etwas überfordert gefühlt habt.
Genau.
Ich möchte das gar nicht ausschließen bei diesem Text. Das ist das, worum es geht.
Darum geht's.
Also
ganz genau.
Das ist diese unglaubliche Anstrengung, die dieser Erstklässler auf sich nimmt, um sich mit Hilfe seines Zeigefingers da durch diese Welt zu kämpfen.
Genau.
Nachahnung lichter Weite, also eine Imitation von etwas Großem, Helm Großen. Durchkreuzter Kreise, überschüssiger Vorsilbrigkeit. Also du bist ein bisschen gestolpert, ob es die Vorsilbigkeit wäre. Aber nee, das ist schon die Vorsilbrigkeit. Es klingt die Silbigkeit mit, also dieser Präfixe, dieser kleinen Anlaute und Orientierung von Hauptwörtern, aber es ist hier nicht gemeint. Also es liegt da ein Silberschimmer drauf, der ein Reichtum, der ist überschüssig, der ist überbordend. Nachahmung sanfter Hügel. Also es geht immer so weiter. Und du sagst, ja, da muss man Atem holen, weil es ist eigentlich atemberaubend.
Absolut. Und dann wird es ein bisschen ruhiger, das finde ich bemerkenswert. Also es nimmt so Fahrt auf, vor allen Dingen dann, wenn er sich mit dem Zeigefinger der Erstklässler so durch die Buchstaben wühlt. Und dann scheint
regelnde.
Genau, durch diese uräischen Geräkel. Und dann scheint der Text zu Ende. Beseelte Atmung unterschwelliger Unergründlichkeit. Wer wird einst wen beschwören? Also da scheint, da nimmt der Erstklässler, habe ich das Gefühl, den Zeigefinger hoch. Wow, die erste Berührung mit einem Text. Und wie wird das sein? Was klingt nach? Wer wird einst wen beschwören? Ja, das ist so groß, finde ich, so wunderschön.
Ja, genau. Also dieses beschwörende Motiv. Also da wird so eine Art Magie freigesetzt, also etwas Bezwingendes.
Genau.
Und diese Texte nehmen Besitz von mir, aber ich werde auch Besitz von den Texten. Ich will die auch besitzen. Das bleibt auch offen. Wer wird das machen?
Ja.
Ganz, ganz großartig. In dieser unterschwelligen Unergründlichkeit.
Genau.
Also da sind Geheimnisse zu entdecken, aber sie haben auch eine bezwingende Kraft in sich.
Genau.
Und dann der Schluss, Susanne. Wir als alte Sepp Herberger Freundinnen und Freunde wissen, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Hier aber nach der Fabel ist vor der Fabel. Und die Fabel ist ergänzt durch einen Einschub in Klammern. Könnt ihr nicht sehen, ich habe es versucht zu lesen, aber es hat natürlich kam nicht so im Klang, ne? Von Zuckertütenträumen nach der Fabel, Klammer auf, von Zuckertütenträumen, Klammer zu, ist vor der Fabel, Klammer auf, von Zuckertütenträumen, Klammer zu. Jetzt habt ihr das Schriftbild.
So das Gelübde der Betörten. Also wer dann einmal Blut geleckt hat, sozusagen, wer einmal den Duft gerochen, also diese Sprache an sich herangelassen hat, für den ist nach der Fabel vor der Fabel, nach der Geschichte vor der Geschichte, nach dem Gedicht vor dem Gedicht, so wie für uns ja auch, wunderbar, wunderbarer Schluss für diese Heimsuchung 3.
Die Zuckertütenträume erinnern mich natürlich an weiter oben Zuckertütenbaum. Und die Fabel an die Fibel. Kleine Frage an die Lektorin, an den Lektor, ob es hier einen Schreibfehler gibt, aber würde ich jetzt nicht glauben, weil das ist hier sehr, 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 sehr akkurat gesetzt.
Absolut.
Da ist nichts in diesem Chaosstrom, ist nichts im Zufall überlassen. Aber es hat so einen tollen Anklang an die Fibel vom Zuckertütenbaum. Hier eine Fabel, eine große Erzählung und sie ist aus diesen Zuckertüten, Wunschbildern, steht sie auf. Das ist das Versprechen. Also es ist ein Wahnsinnstext.
Wow, ja.
Wir könnten noch ein bisschen mehr, aber wir haben uns hier auch schon ein bisschen versabbelt. Ich glaube, mit weniger hätten wir euch nicht alleine lassen dürfen.
Auf keinen Fall. Nicht bei
gleich lese ich es nochmal vor, aber erstmal, Susanne, stellst du ein Bibelwort dazu, weil das ja unsere kleine Übung ist, zu einem Gedicht so intuitiv einen Bibelvers zu stellen. Welchen lässt du da klingen?
Na, rate mal, hätte ich fast gesagt. Gut, du weißt es jetzt, ja. Aber ihrem Ur, da kam in mir sofort der Satz in den Sinn, am Anfang war das Wort. Johannes 1, Vers 1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. So das Gelübde der Betörten. Also wenn ich, das ist der Ursprung allens, ja, ist das, was der Erstklässler macht, dieses langsame Nachkreisen von Buchstaben, die Buchstaben, die sich zu Worte formen, die Worte, die sich zu Fabeln formen, die Fabeln, die sich zu einem sinnlichen Erlebnis verdichten. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das geht noch ein bisschen selber. Dasselbe war am Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist.
Also da ist diese Magie drin, weil dieses Wort Welt schafft und,
so
und Wirklichkeit
es.
Schafft
so
und alles. Alles nur daraus wird. Und wie dieser kleine Mensch in diese Welt eintritt, das liest Heimsuchung 3. Den Titel haben wir gar nicht besprochen. Das machen wir nächstes Mal. Vielleicht bringe ich ja nächstes Mal Heimsuchung 2 mal.
Ja, bitte.
Heimsuchung 3. Wie duftet die auf Bibel kalibrierte Sprache? Sie werden lachen nach Brecht und ihrem Ur und Grundschule, dem ursprünglichen Geruch des Erst an ihrem Klässler. Der sitzt samt seiner Fibel vom Zuckertütenbaum. Ein Zeigefingerleser uräischen Geräkels der Schrift nach Ahnung lichter Weite, durchkreuzter Kreise, überschüssiger Vorsilbrigkeit, Nachahmung sanfter Hügel, beseelter Atmung, unterschwelliger Unergründlichkeit, wer wird einst wen beschwören? Nach der Fabel von Zuckertütenträumen ist vor der Fabel von Zuckertütenträumen. So Das Gelübde der Betörten. Harald Albrecht.
Wow.
So.
So, meine jetzt Lieben, du. Wir sind fertig, schon fast zu Ende, aber nein, es kommt noch ein Gedicht. Es kommt noch.
Ja, wobei, da war ich jetzt nicht so richtig neidisch auf dich, dazu einen zweiten Danke. Text zu finden.
Nee, war ich.
Aber du warst ja, extrem erfolgreich.
Ich habe was gefunden. Ich habe mich betören lassen. Ich habe mich wirklich betören lassen und habe gedacht, was greift diese Magie auf? Was greift? Er spielt ja mit dem Duft, mit dem Geruch. Und da bin ich, auch wenn es etwas anders konnotiert ist, einfach fast direkt, nein, nicht fast direkt, aber relativ schnell zu den Fleur de Mal gekommen, die ich schon mal vorgestellt habe. Den Blumen des Bösen von Charles Baudelaire. Die alle, jedes einzelne Gedicht so eine Art Magie ausströmen und sich sehr mit sinnlichen Dingen beschäftigen. So auch das Gedicht, das ich mitgebracht habe, Zusammenklang. Baudelaire haben wir hier einige Male schon gehabt, vielleicht nur ganz kurz, 1821 geboren, in Paris, ist dann von seiner Mutter und dem Stiefvater aufgezogen worden. Der Vater starb früh. Mit dem Stiefvater hat er sich überhaupt nicht verstanden und ist sehr schnell in diese depressive Stimmung gekommen. Mein Leben hat keinen Sinn, es ist alles fürchterlich, fürchterlich, fürchterlich. Hatte sogar einen Selbstmordversuch. Hat sich sehr früh abgenabelt, hat erst noch Jura studiert, wollte dann aber Schriftsteller werden, ist dann in den Pariser Untergrund oder in die Künstlerkreise eingetaucht, drogenabhängig geworden, hat sich die Syphilis zugezogen, ist als Dandy herumgelaufen. Ich hatte das mal erzählt, hat sich die Haare grün gefärbt, das möchte man sich mal vorstellen, Mitte des 19. Jahrhunderts. Also er war eine absolut auffällige Figur mit einer großen, großen eigenen Anspruch, aber eben auch sehr krank, sehr drogenabhängig, eben sehr unstet. Und ist dann auch mit 1867 im Alter von 46 Jahren gestorben an seinem Drogenkonsum. Und der große Gedichtband, den er geschrieben hat, sind die Le Fleur du Mal, die Blumen des Bösen. Sammlung von über 100 Gedichten, die ab 1840 ungefähr entstand, am Anfang gar nicht so erfolgreich, aber immerhin sorgte sie für einen Eklat. Einige Gedichte wurden verboten, weil sie sozusagen gegen den guten Geschmack oder gegen also die öffentliche Moral beleidigten. Und das hat natürlich für ein gewisses Aufsehen gesorgt.
Macht ja dann Texte nicht uninteressanter.
Ne? Genau, ganz genau. Sind dann nochmal erschienen. 6 Gedichte sind ganz verboten worden, aber sie erschienen dann erst oder nur ausschließlich in einer Ausgabe in Belgien. Das Verbot dieser 6 Gedichte ist erst 1949 aufgehoben worden. Das fand ich ganz interessant. Und die Wirkung der Fleur de Mal war riesig. Also Rimbaud, Georg Trakl, Stefan George, der sie auch das erste Mal ins Deutsche übersetzt hat, waren inspiriert von diesen Gedichten. Und mitgebracht habe ich das Gedicht Zusammenklang. Und das geht so. Im Tempel der Natur in Säulengängen, durch die oft Worte hallen, fremd, verwirrt, der Mensch durch einen Wald von Zeichen irrt, der mit vertrauten Blicken ihn bedrängen. Wie weite Echo fern zusammenklingen zu einem einzig feierlichen Strahl, tief wie die Nacht, die Klarheit und das All, so Düfte, Farben, Klänge sich verschlingen. Denn es gibt Düfte, frisch wie Kinderwangen, süß wie Oboen, grün wie junges Laub. Verderbte Düfte, üppig, voll Prang, wie Weihrauch, Ambra, die zu uns im Staub den Atemzug des Unbegrenzten bringen und unserer Seelen höchste Wonnen singen. Baudelaire.
Ja, Susanne, eine gewagte und eine großartige Komposition, diese beiden Texte zusammenzustellen. Ja. Das freut mich immens. Sag mal, warum du da hängen geblieben bist. Du sagst, du hast dich betören lassen.
Genau, es ist so ein bisschen, also was ich an dem Albrecht-Text so mag, ist, dass es sozusagen, er fängt da an, wo es die Möglichkeit gibt, sich zu betören zu lassen, ja, wo es, das ist der erste Kontakt mit etwas, was dich vielleicht irgendwann mal völlig mitreißen kann. Und er beobachtet das sehr schön, mit dem Einstieg, wie duftet die auf Bibel kalibrierte Sprache? Das heißt jetzt so, da liegt ein Text schon vor, der duftet, der atmet, der verspricht schon so viel. Und in diesem Gedicht erschließt sich das so langsam. Und bei Baudelaire in dem Zusammenklang, da ist alles da. Da liegt uns sozusagen alles schon zu Füßen und all das, was in dem Albrecht-Text erst erwacht, das steht hier alles schon zur Verfügung. Der Mensch durch einen Wald von Zeichen irrt, die mit vertrauten Blicken ihn bedrängen. Also er hat das alles strömt auf ihn ein, Gerüche, Zeichen, Klänge, die zu ihm rüberkommen und die für ihn mit Sicherheit schwierig zu sortieren sind, aber die höchsten Wonnen bringen können, also die ihn völlig ausfüllen können, wenn er sich darauf einlässt.
Mhm. Ja. Das ist alles da. Das will eigentlich nur gepflückt, genossen, einverleibt werden. Mhm. Und doch ist der Mensch, steht davor verwirrt und es steht ihm gerade nicht zur Verfügung. Insofern finde ich die beiden Texte auch auf dieser Ebene nochmal ganz nah.
Ja.
Der Mensch durch einen Wald von Zeichen irrt. Ja. Da sind diese Zeichen, ich sag mal,
der Zeigefingerleser,
entsprechend den Buchstaben. Ja. Erstmal eine Bedrohung und eine Irritation. Aber es tut sich dann eben auf, dieser feierliche Klang und vor allen Dingen, also und dieses umfassende sinnliche Paket, genau. das Charles Baudelaire da uns öffnet. Und vor allen Dingen diese Düfte, das finde ich ja großartig.
Finde ich auch. Das finde ich auch. Und ich finde sie eben, die klingen so an in dem ersten Gedicht und hier ist es so wunderschön, wie er das schreibt. Es gibt Düfte frisch wie Kinderwangen, natürlich. Es gibt Düfte süß wie Oboen, wie sie, die klingen fast, ja. Grün wie junges Laub und man kennt das. Mir geht es so, wenn ich warte jetzt darauf, dass ich den Frühling rieche, weil man riecht ihn zuerst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es ganz oft so. Mhm. Es gibt oft einen Tag, da riecht es nach Frühling. Es gibt einen Tag, da riecht es nach Herbst und nach Winter. Also man weiß, wie wichtig diese ganzen olfaktorischen Substanzen sind, ja. Und das ist so wunderbar, wie er das beschreibt. Und es kann einen ganz glücklich machen, es kann einen ganz herunterziehen. Verderbte Düfte üppig.
Ja, wollte gerade sagen, den hast du ja nun ausgespart.
Ja, ja.
Also das wird auch verderbt, also das wird schon auch sehr, sehr sinnlich, erotisch, üppig, lustvoll, wie Weihrauch, na gut, Ambra. Und das sind Düfte, die zu uns im Staub, das ist unsere Existenz, den Atemzug des Unbegrenzten bringen. Also diese, du erinnerst dich, letzte Woche haben wir innerer Mensch, äußerer Mensch, also haben wir dieses Spiegelbild von drinnen und draußen gesehen und das ist hier sozusagen in die horizontale Quatsch, in die vertikale Weite gezogen. Wir liegen im Staub und der Atemzug des Unbegrenzten im totalen Kontrast dazu. Durch diese Sinneswelt dieser fantastischen Düfte und Klänge strecken wir uns aus in so eine andere Existenz. Ganz toll.
Ja, ich mag das auch sehr. Ich mag es auch sehr, sehr, sehr gerne. Ist ohnehin ein kleiner Gedichtband, den ich jedem und jeder gerne empfehlen möchte. Das ist ein sehr schönes.
Alles, was du da angeschleppt hast, war großartig.
Bisher großartig. Was hast du dazugestellt an Spiegelwort?
Ja, ich habe da auch sozusagen in die tiefe Kiste der biblischen Sinnlichkeiten gegriffen und da bin ich bei Johannes 12 gelandet, wo eine namenlose Frau wunderbares Nardenöl öffnet und über Jesu Füße ausgießt und mit ihren Haaren, die diese Füße trocknet. Eine unglaublich sinnliche und duftreiche und erotische Szene, die da angedeutet wird. Und in Vers 3 im 12. Kapitel Johannes heißt es dann, das Haus wurde erfüllt mit dem Duft des Öls. Da konnte sich keiner entziehen.
Sehr schön, da lese ich noch einmal.
Ja.
Wunderschön. Da lese ich dazu nochmal den Zusammenklang. Im Tempel der Natur in Säulengängen, durch die oft Worte hallen, fremd, verwirrt. Der Mensch durch einen Wald von Zeichen irrt, die mit vertrauten Blicken ihn bedrängen. Wie weite Echo fern zusammenklingen zu einem einzigen feierlichen Schall. Tief wie die Nacht die Klarheit und das All, so Düfte, Farben, Klänge sich verschlingen. Denn es gibt Düfte frisch wie Kinderwangen, süß wie Oboen, grün wie junges Laub. Verderbte Düfte, üppig, voll Prangen, wie Weihrauch, Ambra, die zu uns im Staub den Atemzug des Unbegrenzten bringen und unserer Seelen höchste Wonnen singen. Charles Baudelaire.
Großartig. Ja, toll. Toll, Susanne. Von Zuckertütenträumen und süßen Oboen haben wir diese 204. Folge des Seelenfutter-Podcasts genannt. Gedicht von Harald Albrecht und Charles Baudelaire. Und an dieser Stelle nochmal, lieber Albrecht, lieben Dank, dass wir Ihr Gedicht hier zeigen dürfen und uns dran freuen. Und wir hoffen, dass es euch auch Spaß gemacht hat in diesem Wald von Zeichen und mit Zeigefingerunterstützung uns da so durchzuschlagen. Dass es euch Spaß gemacht hat, wenn ihr Lust habt, schreibt uns doch dazu seelenfutter@kirche-husum.de. Wir freuen uns über eure Rückmeldung.
Und bleibt uns gewogen und wir sehen uns nächste Woche und hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich sehr.
Bis dann.
Bis bald.
Tschüss.